Huren und Munen, der Podcast über Sagen und Legenden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hugin und Munin, der Podcast über Sagen und Legenden. Ich bin der René.
Und ich bin der Kevin.
Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, gibt es heute mal eine neue Sage, eine neue Legende aus der keltischen Mythologie. Hatten wir ja auch noch nicht. Also ich meine, gut, das ist unsere vierte Folge, so viel konnten wir noch nicht haben, aber ja, wir sind heute, ist ja mal ganz besonders, auf das Thema gekommen, mit Tir Nanok und Nif und Niam geschrieben. Worum das handelt, werden wir natürlich gleich drüber reden. Ja, denn eigentlich waren wir inspiriert dadurch, dass unter anderem eine Zuhörerin uns geschrieben hat, hey, mach doch was zur keltischen Mythologie. Und ja, jetzt vor 2 Tagen, falls ihr es jetzt am Sonntag hört, ist das neue Schandmaul-Album rausgekommen. Und dadurch hatten wir eigentlich die Inspiration, dieses Lied zu schreiben. Dadurch hatten wir die Inspiration, diesen Podcast heute zu machen, zumindest diese Folge. Denn die haben nämlich diese Sage auch in ein Lied verpackt, die uns dazu inspiriert hat und mich vor allem darauf gebracht hat, weil ich tatsächlich von dieser Sage bis zu dem Punkt noch nie was von gehört habe, tatsächlich.
Also ich habe von der Sage auch vorher noch nicht gehört, deshalb, also das finde ich natürlich dann auch irgendwo am interessantesten in so einem Fall, wenn man sowas noch gar nicht kennt und reinschaut, weil man weiß einfach nicht, was einen so erwartet, ne? Und wenn du dann im Rahmen deiner Recherchen dann quasi so ja, hier und da auch mal so Eckpunkte hast und Vergleiche zu anderen kulturellen Kreisen zum Beispiel, dann macht es natürlich noch ein bisschen interessanter und die ganze Sache runder. Also ja, ich fand das echt cool. Also mir gefällt die Sage persönlich sehr gut.
Ja, aber ohne um den heißen Brei rumzureden, worum die Sage jetzt handelt, werden wir jetzt mal reden. Und vorher hat der Kevin uns noch einen kleinen, schönen Einspieler gemacht, den wir uns jetzt mal reinziehen.
In ferner Vergangenheit, als die Hirsche noch in großer Zahl über die Hügel Irlands streiften, herrschte in Tara der Hochkönig des Landes. Er nannte eine Streitmacht sein eigen, die an Tapferkeit und Kampfeseifer kaum zu übertreffen war. Und kein geringerer als Finn MacCumhail war der Anführer dieser Streitmacht. Gemeinsam mit seinen Mannen, genannt die Fianna, durchstreifte er die Lande, verteidigte den verehrten Herrscher gegen jedweden Feind und ging auf die Jagd. Eines Tages führte eine dieser Jagden die Fianna weit in den Westen bis an die Ufer des Loch Lyne in Kerry. Sie verfolgten die Spuren eines Hirsches. Doch statt des Hirsches erblickten sie plötzlich ein prächtig gebautes, schneeweißes Pferd. Auf dessen Rücken saß die schönste Frau, die die Krieger jemals gesehen hatten. Sie trug ein Kleid, so blau wie der Himmel an einem schönen Sommertag und übersät mit silbernen Sternen. Und ihr langes, goldenes Haar hing bis auf ihre Hüften herab. »Wer bist du?«, fragte Finn mit stockendem Atem, als sie nahe herangekommen war. »Und wo kommst du her?« »Ich bin Nif, die Tochter des Königs im Lande Tir Nanok«, antwortete die junge Frau mit sanfter Stimme. »Und was, verehrte Nif, führt dich zu uns?«, erkundigte sich Finn. »Ich hörte von einem Krieger namens Ushin. Bis in unser Land drangen die Geschichten über seinen Heldenmut und seine Dichtkunst, und ich bin hier, um ihn mit mir nach Tir Nanok zu nehmen.« »Jener Ushin ist mein Sohn«, erwiderte Finn erhobenen Hauptes und sichtlich stolz. »Und ein heldenhafter Krieger und begabter Poet ist er in der Tat.« Aber noch ehe sein Vater zu Ende gesprochen hatte, trat Ushin aus der Reihe der Krieger. Er war nicht minder verzaubert von der strahlenden Schönheit der Elfenprinzessin Nif. »Sag mir«, bat er sie, »was für ein Reich ist Tir Nanok?« »Tir Nanok ist das Land der Jugend«, erklärte Nif. »Es ist das Reich immerwährenden Glücks. Krankheit, Schmerzen und Tod gibt es nicht in Tir Nanok. Dagegen geht jeder Wunsch in Erfüllung und du bleibst für immer jung. Komm mit mir und ich werde dir zeigen, dass all dies der Wahrheit entspricht.« Vollkommen verzaubert von dem Lächeln, das Nifs Worte begleitete, bestieg Ushin schließlich hinter ihr das schneeweiße Pferd. Er verabschiedete sich von seinem Vater und den übrigen Fianna und schon galoppierte das Pferd davon. Traurig beobachteten Finn und seine Krieger, wie Oshins Gestalt am Horizont verschwand. Würde Finn seinen geliebten Sohn jemals wiedersehen? Und würde Oshin jemals wieder irischen Boden betreten?
Ja, dann einmal danke, Kevin, für den schönen Einspieler, den du uns gemacht hast. Diesmal mit einem kleinen Cliffhanger drin. Ja, denn wie wir beide schon sagten, wir kannten die Saga gar nicht. Vielleicht kennen sie viele von euch auch nicht. Deswegen ja auch mal was Spannendes hier heute. Ja, womit wollen wir denn mal anfangen? Ich denke mal, wir können ja erstmal darüber reden, um was für Personen es sich hier in dieser Saga handelt. Denn wie wahrscheinlich auch schon im Folgentitel, steht ja der Name Niam, beziehungsweise wird es Nief ausgesprochen. Es ist ja eine keltische Sage, das bedeutet, die befindet sich im irischen Raum, ne? Keltische Mythologie. Und ja, diese Nief ist eigentlich eine Königin, könnte man sagen. Und die ist die Tochter von, und jetzt wird's lustig, es wird mit Name echt geil, diese Folge. Manna Nan Maklir und Fand. Fand ist, bringt man nicht beim Aldi zurück, sondern ist die Meeresgöttin der keltischen Mythologie. Zur keltischen Mythologie generell mal, da kann echt die nordische Mythologie einstecken. Die haben zwar auch wahnsinnig viele Götter und Göttinnen, aber die keltische Mythologie ist wirklich übertrieben. Also was es da alles an Göttern gibt, die nicht nur für, weiß ich nicht, Fruchtbarkeit da sind, sondern es gibt auch einen Gott des Felsens oder sowas. Oder einfach eine Hafenspielende Göttin, die halt einfach Hafen spielt. Also das, da gibt es unglaublich viele, die halt auch einfach nur, ich sag mal, existieren, ohne dass die jetzt unbedingt irgendwie eine Erklärung für, weiß ich nicht, Donner und Blitz sein sollen oder so. Aber ja, nun, diese Nief ist halt eine Königin eines Landes aus der Anderswelt. Auf die Anderswelt kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Mit goldenem Haar und einem weißen Pferd. Ja, und die und ein gewisser Oshin verlieben sich ineinander. Und Oshin ist kein, ja, ich sag mal, kein nicht göttlich oder hat wie keine königlichen Hintergrund, aber er ist trotzdem der Sohn eines sehr bekannten Mannes der irischen Mythologie, nämlich Finn Mac Camhel. Und um den rum dreht sich noch so ein kompletter Zyklus, den wir auch natürlich total gerne mal in Podcast erwähnen können, eine Folge drüber machen können. Aber das wird jetzt ein bisschen weit gehen. Aber du hast ein bisschen was zu dem Vater von Oshin, ne? Und der ist auch gar nicht so unwichtig erstmal am Anfang.
Genau, also ich habe es jetzt auch relativ kurz gehalten, weil, wie du schon sagst, da gibt es so einen kompletten Finn-Zyklus, nennt man den sogar auch, oder ossianischer Zyklus. Und dieser Zyklus ist einfach eine Zusammenfassung dieser Prosa-Erzählungen und der Gedichte um diesen Finn Mac Camhel und seine Gefährten aus der irischen Mythologie eben. Und das ist sein Sohn Oshin, hast du gerade schon angesprochen. Fionn Mac, Mac Camhel ist ein Krieger quasi, also ein Krieger, der quasi für seinen König kämpft und mit seiner Streitmacht, die auch Fianna genannt wird, den Ruf hat, wirklich legendär zu sein, tapfer zu sein, riesigen Kampfeseifer an den Tag zu legen und einfach nicht übertroffen werden zu können. Und das macht ihn einfach zu einer kriegerischen Heldengestalt, was wiederum natürlich auch auf seinen Sohn abfärbt, der dann nicht minder begabt in der Kriegskunst ist und, wie du schon gesagt hast, ist kein göttlicher Mensch oder ein Mensch königlicher Herkunft, aber ist natürlich auch kein Niemand, wenn man das so sehen möchte, also der Sohn eines großen Feldherrn. Genau, das ist der Finn Mac Camhel, der Vater.
Genau, ja, was kann man seine Mutter ist
Gehe ruhig auf die Mutter noch ein. Also ich wollte jetzt noch kurz ausgeholt, um das jetzt nochmal kurz zeitlich eingrenzen zu können für uns. Also diese Erzählungen sind oder sollen alle zur Zeit des Königs Cormac Mac Eärth oder
ehrt sein. Ich hast schon gesagt, mit den Namen wird es schwierig.
Ja, altirisch ist es ja alles.
Das ist wirklich sehr schwer. Wir haben ja eben schon, ja. Du hast eben schon gesagt, glaube ich, 24 Amtssprachen oder sowas.
Und es gibt super viele Unterarten und Dialekte und so. Ich meine, da kann ich auch ein bisschen das Walisische her, wenn sich das mal anhört. Das ist ja auch irgendwie manchmal sehr fremd irgendwie.
Genau.
Ja. Und das ist sehr interessant. Und das Gälische und so.
Genau. Und dieser König Cormac MacEart oder Earth zu Beginn des dritten Jahrhunderts in Irland soll er gelebt haben und da sind eben auch diese Erzählungen dann angesiedelt. Und der Zyklus, also dieser Finn-Zyklus, über den ich gerade eben gesprochen habe, wurde ab dem 7. Jahrhundert quasi gesammelt und bis heute um weitere Geschichten ergänzt. Es kamen immer wieder irgendwelche Zusätze dabei, um diesen Zyklus weiter auszufüllen, sage ich mal. Oder es kamen noch weitere Dinge einfach in diesen Zyklus mit hinein. Genau, das so viel zu seinem Vater, dem Finn MacCamhail. Mhm.
Ja, seine Mutter war eine Fianna-Kriegerin, also eine Kriegerin aus seinem Trupp so gesehen, diesen Fiannern. Das ist immer so ein bisschen interessant. Ich habe da so andere Quellen gelesen, die sagen, dass seine Mutter eigentlich eine Hirschkuh war. Das ist ja wieder so ein schönes Ding in der Mythologie. Irgendwie haben die es ja oft mit Tieren. Aber ich glaube, hier ist es so, dass auch diese Hirschkuh generell eine Kriegerin irgendwie ist. Und ja, es gibt dann ja auch eine Sage, dass dieser Fionn sich in einen Hirsch auch verwandeln kann und so. Und ja, auch sehr interessant. Der hat ja große Weisheit erlangt. Da musste ich an Odin denken, dadurch, dass er nicht sein Auge rausgeschnitten hat, sondern hat er einen Lachs gegessen. Ich hatte den Lachs der Weisheit gefangen und gegessen, ist dadurch weise geworden. Ja, der ist halt, wie gesagt, kein Gott oder so. Kann man vielleicht jetzt ein bisschen mit, ich weiß nicht, einem Odysseus oder sowas vergleichen. Das ist so eine Heldengestalt in der Mythologie, die aber eigentlich menschlich ist, aber halt super mächtig irgendwie und auch noch irgendwie ganz besondere Formen annimmt. Und aber dieser Fionn wird halt oft mit dem keltischen Gott Lug, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, also L-U-G-H, das ist so gesehen der Gott der Sonne auch verglichen. Also ist dann doch eine sehr, sehr große, hohe Sagengestalt. Ja, genau, aber wie gesagt, um den geht es ja gar nicht primär, sondern eigentlich um seinen Sohn Oisin. Er wird Oisin geschrieben, so gesehen U-I-S-I-N. Und genau, dieser Sohn, der übrigens dann auch mit den Fianna-Kriegern dieser Kriegstruppe sich anschließt, der trifft auf die Frau Niamh. Und diese Frau wird halt als wunderschön beschrieben, ne? Mit dem goldenen langen Haar und so elfengleich beschrieben. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und das kommt dann so weit, dass Niamh ihn halt mitnehmen möchte in ihr Land. Und auf diesem Weg dahin, ja, es muss Oisin einen Riesen töten und aufgrund seiner Tapferkeit und seiner kriegerischen Habenheit darf er dann Niamh zur Frau nehmen. Und möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir dann mal ins Reich von Tiernan Ock kommen oder wollen wir direkt weiterziehen?
Nee, also ich würde jetzt mit Tiernan Ock direkt weitermachen. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen was auch zu rausgesucht. Ich greife das jetzt einfach mal auf an der Stelle. Und zwar ist es nämlich diese Welt, in die Niamh Oisin mitnehmen möchte. Tiernan Ock heißt auf Altirisch so frei besetzt so etwas wie Land der ewigen Jugend. Und soll wohl einer der bekanntesten mythischen Orte der Anderswelt sein in der irisch-keltischen Mythologie. Das ist natürlich jetzt auch für uns interessant, dass wir beide sagen, oh, wir kannten die ja noch gar nicht, wenn es die bekannteste war. Naja, gut.
Ja, witzig.
Ja.
Ne? Gut, die Anderswelt ist ja ein Begriff
meistens. Die ist natürlich bekannter, klar. Also wenn wir jetzt von, ich habe jetzt keine Ahnung, von wie vielen Orten wir sprechen. Ich würde jetzt nur, ich habe ja auch gesagt, es soll die bekannteste sein, aber mal dahingestellt. Ich wollte noch kurz was erklären, wenn wir von Anderswelt reden, denke ich, sollten wir auch kurz noch so ein bisschen was definieren, wenn man sich darunter nichts Genaueres vorstellen kann. Also die Anderswelt oder auch andere Welt, kann man sagen, ist in der, ja, offensichtlich sind wir ja da auch in der keltischen Mythologie, eine auf einer anderen Ebene existierende Welt, ein Wohnort verschiedener mystischer Wesen und mythischer Personen. Und die Anderswelt ist unmittelbar neben der, ich sag mal, vertrauten Welt, wie wir sie kennen, der Menschen, ja, in Hügeln oder auf Inseln oder am Grunde von Seen und des Meeres angesiedelt. Das heißt, der Zugang kann zum Beispiel durch Höhleneingänge passieren und Normalsterbliche, wie du und ich oder Oshin eben, ja, können unter bestimmten Bedingungen diese Anderswelt auch betreten. Sie brauchen dafür weder ein Einverständnis der Anderswelt-Bewohner, noch müssen sie tot sein. Es ist tatsächlich möglich, diese Welt zu betreten. Darin liegt natürlich auch ein wesentlicher Unterschied zu anderen Jenseitsvorstellungen, wenn wir von anderen kulturellen Kreisen sprechen. Also die keltische Anderswelt ist zeitlich und räumlich umgeben von einer Koexistenz, könnte man sagen. Also wenn wir jetzt an zum Beispiel Valhalla denken oder wir denken an Elysion und die Unterwelt aus der griechisch-römischen Mythologie oder bei den Christen Himmel und Hölle, da reden wir von einer Welt, vom Diesseits und vom Jenseits, sage ich mal. Und diese Anderswelt in der keltischen Mythologie ist da eher so eine Welt mit Übergang. Also selbst Lebende können dorthin und selbst mythische Wesen oder Personen aus dieser Welt können auch in die, ich sag mal, reale Welt, ist nicht das richtige Wort, aber ist klar, was ich meine. Und das ist in dem Fall so dieser kleine Unterschied, oder so klein ist der gar nicht, aber es stellt sich in der keltischen Mythologie eben so heraus, dass es da nicht dieses klassische Jenseits so gab. Also wenn Menschen sterben, kommen sie dahin und es ist für andere Menschen unerreichbar. Das, soweit ich das jetzt recherchiert habe, gab es in der keltischen Mythologie so eben nicht. Und darin liegt eben in dieser Anderswelt, dieser Unterschied zu diesen anderen Jenseitsvorstellungen von anderen Kulturen. Das fand ich jetzt sehr interessant. Und das wollte ich gerade einfach nochmal so kurz abgehandelt haben, damit das vollständig klar ist, wovon wir reden. Dass es kein Jenseits in diesem Sinne ist, wie wir es kennen.
Ja, genau, das stimmt. Ja, die Anderswelt ist ja generell auch etwas, was meistens immer als ein sehr schöner Ort beschrieben wird, was ja zum Beispiel jetzt bei Tiernanok der Fall ist, wo halt dann auch diese, wie du ja schon ein bisschen gesagt hast, ne, diese anderen Wesen, was dann zum Beispiel Flussgötter, Feen und Elfen und sowas sind. Aber gleichzeitig wird die Anderswelt auch beschrieben als nicht nur eine reine schöne Welt, sondern können da auch sehr, es sind ja unzählige Götter und Kreaturen, die halt auch sehr unheimlich sind. Und zum Beispiel diese Banshees und sowas, ne, diese Geister kommen dann da auch wohl her. Also es wird auch sehr vielseitig, diese Anderswelt oder diese Welten der Anderswelt. Ja, aber kommen wir mal auf Tiernanok, das Land der ewigen Jugend, einen Teil dieser Anderswelt. Neith nimmt also Oshin mit in diese Anderswelt und nach Tiernanok, in der Neith halt die Königin ist. Und ja, das ist ein Land, das halt, ewige Jugend bedeutet, es ist das Land der Gesundheit, man altert nicht, es ist ein Land der ewigen Schönheit in der Hinsicht, man bleibt halt immer jung, man wird nicht krank und es wird auch als das Land der Glückseligkeit bezeichnet. Also soll ein wunderschönes Land sein. Ich habe gerade, ich stehe gerade ein bisschen am Schlauch, wie heißt nochmal, ich glaube, es ist in der griechischen Mythologie, da gibt es doch auch so ein Land, das so unfassbare Schönheit haben soll. Wer hat das vorhin noch Vorgespräch drüber gesprochen? Muss mit E, mein Gott, wer ist es nochmal? Elysium.
Genau.
Elysium. Und so stelle ich mir das irgendwie auch mal ein bisschen vor. Und ja, dort verbringen Neith und Oshin dann ihre Zeit. Sie heiraten und sie gebären zwei Kinder. Einmal die Tochter Plor Nam Ban. Und der andere Name ist wesentlich einfacher, nämlich der heißt einfach nur Oscar.
Ja.
Und ich denke mal, der wird wahrscheinlich in der Überlieferung übersetzt worden sein. Der unter anderem auch ein Krieger der Fianna geworden ist und ein großes Zerwürfnis hat mit dem Führer, mit dem Fion, also mit seinem Großvater so gesehen. Und der Oshin schafft es aber sogar noch, diesen Streit zu lindern, beziehungsweise schafft es, dass sein Vater nicht stirbt. Später ist Oscar aber tatsächlich der Anführer der Fianna. Das aber auch nur so ein bisschen am Rande. Ich denke mal, wenn wir mal diesen Vion-Zyklus mal als Folge nehmen, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil der auch echt komplex und groß ist, dann kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Ja, und so verbringen sie dann halt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Tiernan-Ok, in diesem wunderschönen Teil der Anderswelt, aber ohne wirklich zu wissen, wie viel Zeit vergeht, denn Oshin bleibt halt auf ewig jung und irgendwann, ja, da packt ihn dann halt dann doch die Sehnsucht nach seinen Eltern, ne, nach der Fianna-Kriegerin, nach seinem Vater Fion und ja, er sagt, er muss halt zurück, die Sehnsucht ist da, ich muss wieder nach Irland und Neve sagt, okay, du kannst gehen, reite auf meinem Pferd, aber beachte eins, verlasse niemals mein Pferd, wenn du ja, wieder in der echten Welt bist. Das, ja, das tut Oshin dann auch, beziehungsweise eine lange Zeit, bis er dann auf zwei Männer trifft, die versuchen, ja, einen Stein zu heben und er merkt, die schaffen das nicht so ganz. Und ja, so ein bisschen unbedacht steigt er dann vom Pferd ab, um den beiden zu helfen und merkt dann jedoch, dass er auf einem Schlag 300 Jahre alt wird. Ja, und es gibt dann Versionen, in denen er halt dann meistens direkt stirbt. Es gibt auch Versionen, in denen er noch ein bisschen im Sterben liegt. Und ja, auf jeden Fall, was dann relativ wichtig ist, er trifft auf eine andere legendäre Sagengestalt. Und das ist eigentlich eine Sagengestalt aus der christlichen Zeit, nämlich den heiligen Patrick, wo auch der St. Patrick's Day herkommt. Und von diesem erfährt er dann, dass 300 Jahre vergangen sind und seine Eltern schon lange tot sind und er diese ganzen Jahre halt in diesem Land der ewigen Jugend verbracht hat und nicht gemerkt hat, dass er halt, ja, 300 Jahre älter geworden ist und alle, die er je gekannt hat, schon lange tot sind.
Genau, das ist, es ist ja der Punkt bei dem, was ich gefunden, also ich, man sagt hier, dass er dann an Herzschmerz, an gebrochenem Herzen dann verstorben ist, über den Verlust seiner Lieben, wo er eigentlich gehofft hatte, sie wiederzusehen. Oder auch generell wird hier davon gesprochen, dass die Fianna, also diese legendären Krieger, nicht mehr so sind, wie er sie früher in Erinnerung hatte. Also dieses gesamte Bild von dieser prachtvollen Streitmacht von seinen Eltern, also alles, was er kannte, ist eben natürlich nach 300 Jahren so nicht mehr da. Und genau, so das, für ihn ist das halt so der Verfall, der bei ihm stattfindet, spiegelt ja eigentlich den Verfall wider, den er quasi ja miterlebt, könnte man sagen, aus seiner Sicht zumindest. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich jetzt plötzlich 300 Jahre alt bin, dann glaube ich, kann es auch grundsätzlich nicht lange dauern, bis ich sterbe, ob ich jetzt leide an Kummer oder nicht. Aber ich sehe das persönlich so, dass es irgendwo auch so ein Bild ist von dem Verfall, weil den Oshin sieht und den er am Ende quasi auch einfach verkörpert, also im Verhältnis zur Vergangenheit.
Ja. Genau, sehe ich irgendwie auch so. Ja, es gibt da verschiedene Quellen. Die einen sagen halt, er an dem Punkt, wo er den Boden betritt, stirbt er halt. Und andere sagen halt, dass der halt noch ein bisschen was länger lebt. Aber in jeder Quelle erfährt er halt von dem Tod seiner gesamten Familie, die ihm natürlich auch sehr nahe liegt. Da gibt es auch noch viele Hintergrundgeschichten zu Oshin. Die gehören aber eher zu diesem Fion-Zyklus. Der er zum Beispiel auch eigentlich ein Barde ist, der auch die Geschichten seines Vaters, die Heldentaten, ja, weitererzählt. Und hier ist dann zum Beispiel auch so ist, dass er die Geschichten, die er erlebt hat und unter anderem auch alles von Tiernan-Ok, halt dem heiligen Patrick von Irland erzählt. Zu dem würde ich ganz kurz mal was sagen, denn viele kennen ihn dann ja vielleicht als den, ne, von St. Patrick's Day und so. Das ist ja auch eine, ich sag mal, historisch umstrittene Gestalt, ob es den so wirklich gegeben hat. Der soll ja viele, viele, ja, legendäre Taten in Irland verbracht haben. Ist mir jetzt tatsächlich in diesen Recherchen auch nochmal in den Kopf gekommen, dachte mir, eigentlich auch eine sehr coole Idee für eine Folge, weil wir in der allerersten Folge mal überlegt haben, gibt es denn auch so christliche Sagen und Legenden, die man nehmen kann, jetzt mal abseits von der Bibel. Und ich glaube, der wäre ein guter Kandidat mal. Ja, da habe ich mich da aber ein bisschen gefragt. Es gibt ja zum Beispiel in Island die Edda, die verfasst wurde, wo die nordische Mythologie verfasst wurde. Und das wurde ja eigentlich von Christen gemacht. Hier haben wir ja wieder was Ähnliches. Und da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie Zusammenhang damit hat. Aber interessanterweise ist es nämlich so, dass der Patrick von Irland auch eine Sagengestalt in der irisch-walisischen Legenden ist. Und da wird er auch oft als Patrick Morwin oder Maywin bezeichnet und ist dann halt auch eher so ein, auch mitunter eine heidnische Legendenfigur. Also der existiert in beiden Religionen, sage ich jetzt mal so, was sehr interessant ist. Und ja, diese Sage kann ich jetzt mal, wollen wir noch irgendwie was dazu erzählen? Hast du noch was dazu? Sonst würde ich mal auf die Überlieferung kommen.
Also du hast es ja eben in der Zusammenfassung einmal kurz dargelegt. Also wir müssen auch nicht mehr draus machen, als es ist. Also du hast ja eben kurz das erzählt, was hat er dort getrieben in Tir na n'Og. Er hat geheiratet, Kinder bekommen, sein Leben gelebt, hat die Vorzüge ausgenutzt und ist dann zurückgekommen und hat dabei dann ja bezahlt dafür, dass er erstens zurückgekommen ist und zweitens sich nicht an den Rat gehalten hat. Und ja, grundsätzlich würde ich da auch jetzt nicht jetzt irgendwie versuchen, das noch weiter auszuschlachten. Das hast du eigentlich alles Wesentliche drin gehabt. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt einen Schritt weiter.
Mhm. Genau, okay. Ja, ja, ach so. genau, ich hatte nämlich noch zur Überlieferung, wie ist diese Sage überhaupt überliefert worden. Denn die ist nämlich auch ein Teil dieses Zyklus, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und nämlich heißt dieser Teil, jetzt geht's ja los, also das werde ich jetzt absolut falsch ausgesprochen haben wahrscheinlich, das tut mir sehr leid. Und in diesem Part dieses Zyklus wird halt Oisins Geschichte von Tir na n'Og beschrieben. Und ja, und es gibt nur noch zwei, so ich sag mal, rudimentär erhaltene Manuskripte, die im 12. Jahrhundert entstanden sind und ja, so vier bearbeitete aus dem 13. bis 16. Jahrhundert, die es bis heute noch gibt. Also da ist wieder so der Punkt, den es ja auch ein bisschen bei der nordischen Mythologie gibt, dass vieles dann wieder von Christen natürlich auch wieder verfasst wurde und halt nicht von den Menschen, die wirklich an diesen Glauben getragen haben. Und das ist natürlich super schwer, gerade aus der Antike, da noch so viel rauszuhauen. Das heißt, man weiß ja nie genau, wie diese Sage dann vollends beschrieben wurde.
Also gut, die Sage, also das ist, man hat das ja, wie du eben schon gesagt hast, auch bei der Edda generell, das sind ja alles, da haben wir ja auch bei der ersten Folge drüber gesprochen, häufig mündliche Erzählungen gewesen. Also da wurde alles über Mundpropaganda weitergegeben. Das war auch überhaupt nicht üblich, das so irgendwie aufzuschreiben, so würde ich das jetzt beurteilen. Und ja, die Christen hatten es damit irgendwie mehr. Und also da gab es sicher, also wenn man das jetzt auch, wir sagen jetzt so die Christen, ist ja auch irgendwo richtig. Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich sagen, dass wir da nicht davon ausgehen, dass hier generell starke Gläubige angefangen haben, das aufzuschreiben. Also wir reden einfach vom Kulturkreis, auch die Christen, die da wahrscheinlich auch im Dialog mit den, ja, nicht wahrscheinlich, waren im Dialog mit den Menschen. Ich sag mal, die Christianisierung hat ja auch irgendwo mit stattgefunden, wo dann diese ja, Welten aufeinander getroffen sind, die Ansichten aufeinander getroffen sind, die Vorstellungen der verschiedenen Kulturen. Und natürlich wurde das dann auch aufgeschrieben. Und ich würde jetzt vermuten, ja, also man kann es natürlich nicht wissen, es ist natürlich dann immer so mit, man muss es dann immer aus der Sicht sehen, wie des Verfassers natürlich, aber ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das so unglaublich stark verändert wurde, also vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle Dinge, die aus christlicher Sicht nicht vereinbar sind mit dem Glauben, weil es irgendwie zuwiderläuft zu dem, was man selber glaubt, da könnte ich mir das schon vorstellen mit den Abänderungen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das so eine Zeit von der Christianisierung, vom Wandel im Glauben und dass dort halt eben Dinge auch einfach verfasst wurden. Und ja, ich denke halt einfach, also das macht es natürlich auch irgendwo einfach aus, ne? Man kann natürlich auch dafür argumentieren jetzt, also wenn du die Bibel zum Beispiel heranziehst, hast du auch so viele Übersetzungen. Da muss man eventuell oder wahrscheinlich auch sagen, ja gut, was von dem, was jetzt in der heutigen Bibel steht, ist jetzt genau das, was irgendwann mal wer verfasst oder gesagt hat. Und ich glaube, das kann man so ungefähr in einen ähnlichen Raum stellen. Ist natürlich auch die Frage, klar, die Christen, nenne ich sie jetzt mal wieder, die das aufgeschrieben haben und vielleicht oder wahrscheinlich eigenes Gedankengut quasi mit eingebracht oder abgeändert haben, wie es ihnen passte. Aber auch, naja, es gab halt nicht so viel Grund, es so oft und so oft zu übersetzen, wie es in der Bibel zum Beispiel ist. Weißt du, ich meine, ich denke, es ist an der Reihenform trotzdem irgendwo näher dran. Vielleicht unterschätze ich jetzt die Bibel an sich, aber ich würde sagen, die Übersetzungskette bis nach heute ist eindeutig länger, weil es auch viel, viel stärker praktiziert ist natürlich. Es hat halt einen viel längeren Zeitraum an Existenz dieser Glaube, ne? Dieser christliche Glaube. Und deshalb denke ich, sind da die stille Post, die Post generell, also die Übersetzung und die Dinge, die mal vielleicht vor 500 Jahren, vor 800 Jahren erzählt worden sind, wer weiß, wo sie jetzt sind. Das ist halt schwierig zu sagen. Ja. Gut, ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es sogar noch zu nah gefasst, wobei, na, aber der Punkt ist klar geworden. Also ich denke, dass wir da schon interessante Stories, sage ich mal, haben, die vielleicht ja in dieser Grunderzählung gar nicht so oft abgeändert worden sind. Häufig aufgeschrieben. Viele Leute haben auch andere Dinge erzählt natürlich dann. Und das ist vielleicht auch der Punkt, weshalb man häufig auch andere Versionen findet. Zum Beispiel auch erst vom Pferd gestürzt und sofort gestorben. Er ist nicht sofort gestorben. Er hat erst noch von Tod seiner Eltern erfahren und hat erst noch ein bisschen gelitten. Und das sind halt so Sachen, so, der eine erzählt es so, der andere erzählt es vielleicht so. Aber im Grunde, glaube ich, ja, ist diese Spanne und ja, die einzelnen quasi Übersetzungsschritte nicht so krass über, ja, abgefälscht, will ich nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, einfach dieser große Aspekt einfach nicht da.
Ja, das stimmt. Ja, was mir zum Beispiel auch mal sehr auffällt, aber das kann man auch genauso aufs Christentum beziehen, dass wenn man sich jetzt die Mythologie von Nordischen und Keltischen anguckt und auch Griechischen zum Beispiel, ist das, was mir hier auch wieder aufgefallen ist, hier schon wieder die Helden und die Götter und so alle nicht perfekt sind irgendwie, weißt du? So, die sind nicht, die sind halt nicht einfach so die großen Götter, die alles schaffen. Und okay, hier ist Oshin halt kein Gott, aber er ist halt trotzdem so ein Held, ne? Und genau wie wir das ja auch schon in der nordischen Mythologie in der allerersten Folge hatten, ist es hier ja auch wieder so, dass er wieder Fehler macht, ne? Dass er halt vom Pferd steigt, obwohl das nicht sollte und so. Und da muss ich auch ein bisschen an zum Beispiel Orpheus oder sowas denken. Und ja, gibt es halt in den ganzen Mythologien immer wieder. Immer dieses, dass auch die, dass auch die Großen auf die Schnauze fallen. Ich meine, was im Endeffekt dann wieder auch auf vielleicht meistens irgendwelche Moral trifft. Jetzt hier in der Hinsicht nicht vom Pferd zu steigen, finde ich moral schwierig, aber ich denke, da kommen wir am Ende noch mal kurz drauf zu, was halt die
jetzt vom Pferd steigen.
Mal Hintergründe. Ja, nicht niemals vom Pferd steigen. Ja, das hat mir mal irgendwie so eingefallen, dass ja auch zum Beispiel dieses Ding mit der Unsterblichkeit, ne, und dem Land der ewigen Jugend und so, das gibt es ja auch ganz oft. Das gibt es ja auch in der griechischen Mythologie schon, ne? Das habe ich ja auch gerade gesagt, ne? Prometheus zum Beispiel mit Unsterblichkeit. Dann gibt es Heiliger Gral. Ne? Da haben wir es ja nochmal ein bisschen mit Artus/christlich im Sinne von ne? Unsterblichkeit. Es gibt ja auch eine Art der Alchemisten-Sage, der Stein der Weisen-Legende, die besagt, dass der Stein der Weisen dir ewige Jugend und Schönheit schenkt. Und ich finde immer interessant, weil das ist ja immer, worauf die dann enden. Alle diese Sagen und Legenden enden meistens ja dann damit. Oder ach, sogar, ich fällt mir gerade noch ein, hier der Kasper, auch eine deutsche Sage noch, die können wir uns auch mal vornehmen eigentlich, der ja auch dann die ganze Zeit den Tod betrügt und er wird ja nicht unsterblich, aber hat ja auch immer den Moment, genau wie unser Oshin, dass er dann da steht und merkt, alle meine Geliebten sind tot und dass es so schwer ist, so schlimm ist für ihn, dass er irgendwann auch sagt, ja, es ist halt nicht mehr lebenswert so. Und bei Oshin ist es dann ja auch so, dass irgendwie, na, wie du schon sagtest, die 300 Jahre ihn ja auch irgendwie so dann, oh, sorry, diese 300 Jahre ihn ja auch irgendwie dann so treffen und er dann auch irgendwie in den ein oder anderen Überlieferungen auch an dem gebrochenen Herzen stirbt.
Ja, du wolltest jetzt wahrscheinlich, ich greife das nochmal kurz auf, sagen, dass die Mythen immer damit enden, dass am Ende doch wer stirbt oder sterben will.
Meistens, ne?
Um das noch aufzugreifen, genau, um das zu Ende zu führen. Ja, also ich würde sagen, ich würde jetzt auch einfach mal meine Moral von der Geschichte jetzt einfließen lassen. Du hast ja gesagt, okay, worauf zieht man da ab? Also das ist es ja, du hast jetzt gerade angesprochen, die Vergänglichkeit. Also es vielleicht soll es, also nicht vielleicht, aber das sind natürlich viele Sagen und Mythen aus verschiedenen Kulturkreisen und alle spielen irgendwo darauf hin, dass die Vergänglichkeit nicht aufzuhalten ist am Ende des Tages. Und selbst wenn man sie für sich persönlich aufhalten kann, so geht es vielleicht doch nicht für jeden. Und am Ende ist es irgendwo auch die Moral, dass es dann einfach auch nicht lebenswert ist, ewig zu leben. Also die Welt ändert sich, Dinge vergehen, die Zeiten ändern sich und du willst auch irgendwann einfach deinen Weg, sag ich mal, gehen und hast, wie du gesagt hast, der Kasper oder auch der Oshin und plötzlich ist einfach alles anders. Dinge haben sich geändert, viele Menschen, die man geliebt hat, sind gestorben und ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen der Aspekt, ja, die Vergänglichkeit kannst du nicht aufhalten und wenn du es könntest, ist es das überhaupt wert? Möchte man das? Und das könnte ein so ein, oder würde sagen, ist ein vielleicht offensichtlicherer Aspekt, würde ich sagen. Vielleicht steckt hinter Oshins Sage auch so ein bisschen dieses, weißt du, so ein bisschen, wie sagt man noch, Demut, weißt du, dieses, du bist oder er ist in dieser Anderswelt, im Land der ewigen Jugend, er kann nicht krank werden, er bleibt immer jung und immer schön und immer kräftig und vergisst darüber hinaus einfach seine Familie zum Beispiel. Der vergisst seine Familie, vergisst seine Heimat und als er quasi davon wegkommt, ist alles nicht mehr da. Er hat es einfach verpennt. Es ist ja wie jemand, der im Lotto gewinnt, die ganze Kohle richtig auf den Kopf haut, irgendwie zwei, drei Jahre, hat einfach Jahre eine gute Zeit und plötzlich ist die Kohle halt weg. Hat vielleicht auch Freunde gehabt, die einfach nur ans Geld wollten. Man kennt dieses 0815-Story ja vielleicht, aber das passt, finde ich, darauf ganz gut, ganz einfach, dass du dann irgendwann zurückkommst und merkst, okay, es sind jetzt nicht gerade alle tot, aber du hast halt Freunde, Bekannte und Familie vielleicht verloren für deinen Größenwahn an der Stelle. Und das könnte auch eine Moral dieser Mythe sein, dass du diese Demut einfach leben sollst, dass du einfach auch ein bisschen ja, an Familie und Freunde denken sollst, ein bisschen, ja, jetzt ein bisschen in Richtung die Bodenständigkeit, nicht dieses nach den Sternen greifen, nenne ich es einfach mal, und Dinge vernachlässigen, die vielleicht wichtiger sind im Leben. Das würde ich jetzt so auch noch herausziehen.
Genau, das ist mir auch noch so ein bisschen eingefallen. Also klar, zu den allgemeinen Hintergründen, diese Mythologien sind ja eigentlich dann auch halt, haben ja oft religiöse Bezüge natürlich, ne, weil es hier auch um die Götter und so gibt und das ist natürlich einfach eine, wie versuchen die Menschen sich die Welt zu erklären, ne? Dadurch entsteht das große Ganze meistens, ja, und dann wird das ja meistens, kommt das ja einfach auch weiter, ne, diese, wie du schon gesagt hast, Mundpropaganda oder sowas. Was ich noch einen interessanten Aspekt irgendwie finde von der Anderswelt allgemein, ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, dieser Sehnsuchtsaspekt, weil das finde ich, das fühlt man immer voll, wenn man sich damit beschäftigt, dass man dieses, ja, Flucht vor der Welt und man liest dann davon, wie hinter irgendwelchen Hügeln und irgendwo kommst du in diese geheime, wunderschöne Anderswelt und Oshin macht das dann ja auch und geht mit Neve mit und man selber denkt sich dann so ein bisschen, ich würde mir das auch reinziehen, ich würde da auch hinwollen, so, weißt du? Das klingt halt alles fantastisch und schön und so. Hat dann aber immer, genau wie du schon sagtest, diese Moral und diese Angst vor der Vergänglichkeit, da musste ich zum Beispiel auch sehr dran denken, wie ich ja vorhin auch mit den anderen Sagen schon sagte, das zieht sich ja natürlich durch die ganze Menschheitsgeschichte, bis heute natürlich auch noch, ne? Die Leute haben ja auch einfach Angst vor dem Tod und die haben auch, viele haben ja auch Angst vor dem Altern oder wollen halt nicht altern und versuchen sich irgendwie jung zu halten und da müsste ich zum Beispiel sehr, ist ja ein großer Aspekt von der Epoche vom Barock oder so, zum Beispiel, da ist ja auch diese Angst der Vergänglichkeit, Angst der vom Vergehen der Schönheit so groß gewesen und so. Und da kam ja dieser Carpe Diem-Spruch eigentlich auch nochmal auf, so nutze den Tag. Und da musste ich gerade sehr auch nochmal dran denken, zu dem, was du gesagt hast. Was nützt es, in eine Ewigkeit da irgendwo zu verbringen? Ich meine, gut, Oshin hat die Zeit halt bei der Frau verbracht, die er liebt, aber hat halt dafür vielleicht auch die anderen einfach vergessen, seine Familie dann halt nie wieder gesehen und die ganze Zeit dann da verbracht, während alle gestorben sind, ohne sie halt irgendwie zu sehen. Ja, genau, kann man ja dann so sehen auch, ne? Also als Motiv, als Metapher an den einfachen Menschen, nutze das Leben und deine, ja, weiß ich nicht, und dein Umfeld und bleib bei den Menschen.
Augen auf bei der Partnerwahl oder so.
Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, ich denke, weil das ist ein zweischneidiges Schwert mit der Geschichte, weil das ist ja schon eine sehr sehr schöne und dramatische Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber ich meine, Oshin hätte ja auch sagen können, okay, ich gehe jetzt nicht mit in die Welt, aber man kann ja trotzdem zusammen sein. Also zum Beispiel der Sohn, den sie ja bekommen haben, diesen Oscar, der hat dann ja auch die waren ja noch zusammen im Krieg und so, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er ihn nicht direkt mit in diese Welt gezogen hat, sondern die am Anfang ja scheinbar auch noch zusammen in Irland, sage ich jetzt mal, gelebt haben müssten. Ne? Ja, aber auf jeden Fall eine sehr coole Sage und ich meine, das hat es jetzt eigentlich auch schon gesagt, aber komme ich nochmal wieder zu meiner Abschlussfrage, wie immer. Kevin, was fandst du denn geil an der Sage? Das ist wahrscheinlich auch schon überall ein bisschen gestreut, aber.
Ja, genau, aber geil finde ich an der Sage die Vorstellung, wie du irgendwann vor deinem Sohn sitzt und ihm diese Sage erzählst, in der Hoffnung, dass er den Wink mit dem Zaunfall versteht, dass er sich die richtige Frau suchen soll. Und er denkt ja auch nur so, Papa, was erzählst du mir da? Was willst du mir damit sagen? Also kannst du dir irgendwann mal überlegen, da lässt du einfach dieses Bienchen und Blümchen weg und erzählst einfach die Sage von Oshin und Tir na n'Og an der Stelle. Ja, aber was finde ich, ich finde generell diese, was finde ich davon am besten? Ich finde, das ist auch wieder, das werde ich auch in diesem Podcast auch immer und immer wieder sagen. Das ist wieder so ein Fall von so einer Geschichte, wo ich mir richtig gut vorstellen kann, dass die irgendwer in Irland am Feuer zum Beispiel erzählt und einem diese Geschichte, weil die ist ja auch von der Kompaktheit, die kannst du ja in einem moderaten Rahmen schön zum Besten geben. So, das stelle ich mir gerade wieder so vor.
Einen Meter weg, ne?
Genau, und das finde ich so, das macht richtig was aus. So. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte, die man sich wirklich irgendwo am Feuer anhören könnte oder sonst wo. Und das, finde ich, macht wieder für mich diese Sage so angenehm und finde auch diese Gedanken an diese schöne Welt der ewigen Jugend, das ist eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, dass man da sich vorstellen kann, zu sagen, ja klar, ich würde da auch hingehen. Das ist es ja einfach auch so. Man versucht sich da irgendwas ja auch drunter vorzustellen. Ne? Weiß ich nicht, ewige Gesundheit heißt, man hat vielleicht nie einen Kater oder sowas und dann bist du halt richtig am Feiern. Und ja, das finde ich persönlich sehr angenehm und ja, hast du auch einen Aspekt?
Ja, ich finde generell dieses Andersweltding, dieses in eine andere Welt, dieser Aspekt, dass neben unserer Welt, und unsere Welt kann ja manchmal ganz schön anstrengend und träge sein, voller Arbeit und Krieg. Und dass da so eine andere Welt ist, weißt du, die, in der es das alles irgendwie nicht gibt und die halt einfach wahrscheinlich in ihrer Pracht einfach unfassbar also schön ist. Ich muss doch die ganze Zeit an christliches Garten Eden denken, total im Vergleich mit Tir na n'Og. Das finde ich irgendwie so geil. Ich finde irgendwie dieses, generell auch dieses Mystische, so das Meer hinter als man sieht, das finde ich irgendwie cool. Und ich finde oft diese, ich sag mal, oft auch tragischen Liebesgeschichten in Sagen meist auch irgendwie immer sehr spannend und irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Irgendwie so diese Dramas, so wissen auch Tristan und Isolde oder irgendwie sowas. Mag ich manchmal auch ganz gerne. Ja.
Ja, ich finde so der der Weg auch in die Anderswelt ist immer so spannend, weißt du, wie kommt man tatsächlich dahin?
Genau, das ist ja stimmt, das habe ich gerade nicht ganz auf die Zunge bricht. Ja.
Genau.
Dieser Moment, wenn sich diese Welt eröffnet, so, ne?
Genau, ja, wie kommt man da hin? So, ja, ist schon auch schon cool.
Ja, ich denke, da sind wir heute mal vielleicht ein bisschen flotter gewesen als sonst. Oh, geht ja eigentlich sogar. Aber damit kommen wir auch so ein bisschen zum Ende unserer heutigen Folge. Ja, hört gerne mal ins neue Schandmal-Album und hört euch das Lied Neve auch mal an. Wenn ihr unsere Story seht, da haben wir das Lied auch meistens mal reingepackt. Könnt ihr euch dann da auch anhören. Und finde ich sehr cool gemacht. Ja, apropos Story, denkt wieder immer dran. Guckt auch auf Instagram nach und auf Facebook oder auf per Mail Hugin und Munin Podcast oder Hugin und Munin Podcast at gmail.com. Da könnt ihr uns überall finden. Und ja, folgt uns da gerne, dann kriegt ihr immer aktuell mit, was für eine Folge kommt bald und auch kleine Randinfos zu unseren Folgen posten wir auch jede Woche einmal. Genau, und da könnt ihr uns natürlich auch mal schreiben. Denkt dran, ihr könnt alle Themenvorschläge, auf die ihr Bock habt, uns schreiben und alles mögliche an Feedback. Ja, und soweit würde ich sonst sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, Partnerinnenwahl und ja, macht es gut, ne?
Tschüss.
Tschüss. Hugin und Munin.